Die reale Chance auf die 150 lassen wir mal so stehen, aber etwas zu verändern auf jeden Fall. Da kann jeder natürlich etwas tun.
Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Ewiges Leben. Alterungsprozesse verstehen, beeinflussen und 150 Jahre alt werden. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode. Und Matthias Baum, unser Wissenschaftler aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam, ist heute bei uns. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und Fragen beantworten wirst aus der Community.
Ja, vielen Dank, Felix. Danke, dass ich da sein darf.
Wir haben schon gesagt, Matthias, diese Folge ist natürlich ein bisschen provokant, weil vielleicht der Titel ja vielleicht suggeriert, wir alle können 150 Jahre alt werden. Und es gab tatsächlich auch ein paar Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, okay, krass, wie kann ich das machen? Wie werde ich 150 Jahre alt? Das muss man natürlich sagen und ich meine, so intelligent seid ihr alle, so sind wir alle. Natürlich ist das ein bisschen überspitzt, beziehungsweise ist das natürlich durchaus möglich, aber dass wir alle das nicht so ohne weiteres schaffen werden, das ist uns natürlich auch klar. Dennoch wollen wir euch mit dieser Episode natürlich zeigen, was, ja, man würde beim Auto sagen, technisch möglich ist. Und am Ende ist auch natürlich unser Körper eine Art Maschine, die nach bestimmten Mechanismen, nach bestimmten Prozessen, nach bestimmten Programmierungen in unserer DNA funktioniert. Und 150 Jahre ist also ein Alter, was wir gelernt haben, was durchaus erreichbar sein kann. Und heute wollen wir also eure Fragen dazu beantworten. Und Matthias, erstmal vorneweg, wie war so dein persönliches Feedback? Ich weiß, du hast auch Patienten bei dir in der Praxis und ihr redet natürlich auch immer, was im Podcast so passiert. Deine Mama, liebe Grüße an dieser Stelle, ist begeisterte Hörerin und hört uns bis auf die Sexfolge. Da hat sie gesagt, die hat sie ausgesetzt. Wie war dein Feedback auf die ewiges Leben-Folge?
Grundsätzlich gut und sicherlich ein Thema, was ja nicht das erste Mal aufkommt. Ich würde da reingehen. Ich weiß nicht, ob, ich glaube auch nicht, dass jetzt alle glauben, okay, wir können wirklich die 150 erreichen. Wir haben das ja aufgedröselt ein bisschen, dass das sozusagen das Rechnerische ist oder auch die Prognosen, die entstehen aufgrund der Population und der Entwicklungen, entscheidend. Und da taucht das Thema immer wieder auf. Und da begleitet es mich immer wieder auch im Alltag. Es ist ja für viele die Frage, gesund zu altern und möglichst alt zu werden. Und dann diese Vorstellung, am Ende ist es so, wie du es eingangs in der Episode auch erwähnt hast, dass dann letztlich der Alterungsprozess oder das Alter selbst die Todesursache ist, die es dann in den meisten Fällen eigentlich nicht ist, weil es irgendetwas anderes gibt, was, wie wir dann merken, eng mit Gesundheitsthemen, Krankheitsfolgen zu tun hat und lebensverkürzend unter Umständen sein kann. Und von daher ist genau das, was häufig dann wieder als Thema auftaucht, Gesundheit und gesund lange zu altern und nicht irgendwelche Symptome zu entwickeln, das ist das, was dann viele beschäftigt.
Absolut. Und wir haben uns natürlich auch darüber ausgetauscht, was ja der Trend ist oder wohin die Entwicklung geht. Und wenn wir mal zurückschauen, in den letzten 140 Jahren haben wir in Deutschland unsere Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Ja, das ist natürlich eine große Zahl. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass vor allem bei Babys, bei kleinen Kindern die Sterblichkeit deutlich zurückgegangen ist, weil natürlich der medizinische Fortschritt und auch steigende Hygienestandards da natürlich eine ganz andere Basis jetzt geschaffen haben. Und das pusht natürlich das Durchschnittsalter von uns Menschen enorm. Ja. Aber wenn wir uns wirklich nur hinten sozusagen die Zielgruppe angucken, wir werden schon deutlich älter als eben vor 100, 500 oder 1000 Jahren.
Ja, das ist richtig, beziehungsweise jetzt muss man hier schon auch nochmal unterscheiden, bedeutet regional, also das heißt, wir sehen natürlich Unterschiede in unterschiedlichen Ländern, das heißt, Lebenserwartung unterscheidet sich dort auf jeden Fall und auch die Anzahl der über 100-Jährigen, wenn wir jetzt wirklich in diese Zahlenkategorie reingehen, das heißt, das wird sich auch in den nächsten Jahren so nicht in allen Ländern gleichermaßen entwickeln. Und einen anderen wichtigen Punkt, der schon mit zu erwähnen ist, ja, wir werden älter und ja, wir haben einen medizinischen Standard, der uns das auch mit ermöglicht und Hygienestandards. Das heißt aber nicht, das ist ja auch gerne eine Vorstellung, dass unsere Vorfahren, und ich rede jetzt nicht von vor 1000 Jahren, sondern was wir auch im Vergleich von Naturvölkern sehen, wo es sicherlich andere Formen von Todesursachen gibt, die wir heutzutage einfacher beheben können. Aber wir sehen schon auch ältere Menschen und alte Menschen, die es gibt und die es wahrscheinlich auch im Laufe der Evolution gab. Also die Möglichkeit besteht schon. Und wir haben heute eher das Thema, dass wir zwar älter und alt werden, aber eben länger krank sind am Stück. Das ist das, was wir auch schon mal mit angesprochen haben.
Mhm. Ja, und was früher der Säbelzahntiger war, ist heute vielleicht der Autounfall. Ja, also das hat sich natürlich auch verändert.
Das gehört auch mit dazu, wobei das sind nur 3-5% pro Jahr an Todesursachen. Und wir finden schon 91% der Todesursachen aufgrund von nicht übertragbaren chronischen Krankheitsbildern.
So, das ist eine große Zahl und deswegen der Kern unserer Podcast-Episoden eben, klar, die 150 Jahre sind so das leuchtende Ziel, der leuchtende Stern, wo wir gerne hingucken, aber vor allem eben lange leben und gesund lange leben. Das ist der Key, das ist der Schlüssel und jetzt wollen wir mal direkt losstarten mit euren Fragen. Ich fange einfach mal randommäßig an. Wir haben eine Nachricht bekommen von Christina und Carsten. Ich gehe davon aus, die beiden sind wahrscheinlich ein Paar. Ihr beiden habt geschrieben, hallo, hier sind Christina und Carsten, wir haben eine Frage an die Health Nerds. Wie können Anti-Aging-Produkte den Alterungsprozess beeinflussen und welche sind denn wirklich am effektivsten? So, Anti-Aging haben die meisten wahrscheinlich natürlich im Kopf aus der Werbung, wenn es um Hautcremes oder so etwas geht. Aber natürlich gibt es auch Anti-Aging beim Thema Gesundheit. Was können wir da empfehlen, Matthias?
Beim Thema Gesundheit und beim Thema Supplementierung oder Ähnlichem. Das heißt, das, was wir in der Hauptepisode auch schon angesprochen haben, das heißt, wenn wir die biologischen Prozesse, die hinter der Alterung stehen, genauer aufdröseln können, dann lohnt sich natürlich auch auf Substanzen zu schauen, was wir immer wieder machen, wenn wir auch auf andere Gesundheitsthemen schauen. Was sind Möglichkeiten, dass die unter Umständen aufgehalten, reduziert werden können oder Ähnlichem? Und das, was jetzt typisch diese Gruppe der Anti-Aging-Produkte ist, also wenn wir über Antioxidantien sprechen, über bestimmte Peptide sprechen, über Retinol sprechen, Vitamin C, Vitamin E, Kollagen, Hyaluron, Q10, wahrscheinlich ist das so das Gängige, was man häufig mitbekommt. Und jetzt muss man hier ein bisschen unterscheiden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den unter Umständen nachgewiesenen oder auch wirklich nachgewiesenen biologischen Effekt. Und dann würde man sagen, super, dann kann ich das doch einsetzen. Und da ist ja ein bisschen die Krux auch dran bei verschiedenen Präparaten, gerade kosmetischen Präparaten, die gerne auch die Möglichkeiten nutzen, was auch völlig in Ordnung ist, zu sagen, den und den Effekt gibt es dabei. Also trägt man das auf und dann funktioniert das. Aber wir bleiben hier natürlich bei einer lokalen Anwendung. Und die lokale Anwendung hat natürlich nicht in dem Sinne den systemischen Effekt. Manchmal hat es ja auch nur diese Symptomreduzierung. Anti-Aging, indem ich eine Falte wegnehme. Aber wenn wir wirklich über Anti-Aging-Effekte sprechen, dann müssen wir natürlich den Gesamtprozess beeinflussen. Dann gehen wir eher auch in den Verdauungsprozess rein. Das heißt, wir nehmen es wirklich über den Mund auf, es kommt in den Magen-Darm-Trakt. Da können also die genannten Stoffe, verschiedene Antioxidantien, Vitamin C, Vitamin E, Kollagen, Hyaluron bzw. Coenzym Q10 schon Effekte sein. Auch Spermidin ist sehr interessant in dem Kontext, weil es eben Effekte und jetzt nicht nur, dass es sozusagen Alterungsprozesse stoppt, sondern genau auf die biologischen Effekte einzahlt, die notwendig sind, um den Prozess umzukehren. Also dann sprechen wir natürlich im Umkehrschluss auch immer über, hatten wir gesagt, chronische Entzündungsprozesse, die im Alter zunehmen. Inflammaging, ja, das Immunsystem funktioniert nicht mehr richtig gut. Und da ist die Frage, kann man das umkehren? Aber auch da, ich meine, wir sprechen viel über Supplemente, Mikronährstoffe, Adaptogene und Ähnliches. Entscheidend ist aber, alleine wird es nicht funktionieren. Das heißt, wir werden andere Lebensstilfaktoren mit integrieren müssen, damit wir dann wirklich einen Effekt auf das biologische Alter nehmen können.
So, Christina, Carsten, wir hoffen, wir haben damit eure Frage beantwortet und kommen direkt zu einer weiteren Christina, die uns geschrieben hat, die Health Nerds Going International, denn sie schreibt schöne Grüße aus Niederösterreich. Hallo zu euch. Wer eben bei Matthias aufmerksam zugehört hat, der hat ein Wort gehört und vielleicht geschmunzelt und gedacht, ui, was ist denn das? Machen Sie doch wieder eine Sexfolge. Spermidin. So, ein klingt Begriff, so, ne? Der in der Beauty-Kosmetik seit einiger Zeit immer wieder auch zu hören ist. Du hast gerade gesagt, auch Spermidin ist ein Anti-Aging-Wirkstoff. Und genau darauf zielt die Frage aus Niederösterreich ab von Christina. Hallo, liebe Health Nerds, danke erstmal für eure tolle Arbeit und das Aufbereiten der Themen. Sehr, sehr gerne. Jetzt schreibt sie, ich habe vor kurzem über das Supplement Spermidin gelesen und dass es die Effekte vom Fasten, in Klammern Autophagie und Zellerneuerung, Klammer zu, unterstützt und verbessert. Da ich seit über anderthalb Jahren 16:8 faste, meditiere und mich meistens artgerecht ernähre, wollte ich wissen, ob es Sinn macht, einmal eine Kur mit Spermidin zu machen oder ob es einfach nur gute Werbung ist. Danke für eine Antwort und bitte, bitte weiter so. Liebe Grüße aus Niederösterreich, Christina 37.
Ah ja, so, dann hat es genau getroffen. Also Spermidin ist ein natürlicher Stoff, der in verschiedenen Lebensmitteln zum Beispiel auch vorkommt. Es ist ein biogenes Polyamin. Und
wirklich nur in Lebensmitteln oder kommt das vielleicht, Matthias, auch noch woanders?
Ja, genau. Vor? Die Namensgebung hat natürlich sofort irgendwie eine andere Assoziation. Und es hat auch im Endeffekt etwas gefühlt damit zu tun, dass es irgendwie auch was mit Sperma selbst zu tun hat. Aber es kommt auch in anderen Körperflüssigkeiten vor und es kommt eben auch in verschiedenen Lebensmitteln vor. Mhm. Unter anderem verschiedene Hülsenfrüchte, wo es drin vorkommt, oder Pilze oder Weizenkeimen. Also das sind so die typischen Quellen, wo dann letztendlich auch Spermidin draus gewonnen wird. Also keine Sorge, falls man sich damit beschäftigt. Der entscheidende Punkt, und darauf geht Christina ja auch ein mit der Fragestellung, sie macht 16-8 und es geht ihr um das Thema Autophagie. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Das heißt, Fastenperiode bedeutet, in meiner Zelle kommt weniger Energie an und mit der wenigen Energie, also weniger Zucker beispielsweise, muss die Zelle dementsprechend versuchen, mit umzugehen. Und diese Fastenperiode heißt nicht nur für die Zelle, okay, wie kann ich, was muss ich tun, um besser mit Energie umzugehen, sondern bedeutet auch, ich kann mal andere Zellorganellen, die nicht mehr so gut funktionieren, abbauen und reinigen. Und das nennt sich Autophagieprozess. Und da ist Spermidin ein Promoter für, also etwas, was quasi auch den Autophagieprozess mit anregen kann. Und auf die Frage, kann man das verwenden, ja oder nein? Es gibt verschiedene Studien, die meisten bewegen sich nach wie vor noch im Tierbereich, aber es gibt zumindest In-Vivo-Studien, die das mit unterstützen würden. Es gibt auch natürlich In-Vivo-Studien oder klinische Untersuchungen bei Menschen mit dabei, aber wie das immer im Nahrungsergänzungsmittelbereich ist, immer ein bisschen nicht in der Tiefe, wie es beispielsweise mit Medikamenten ist. Bedeutet aber schon, man kann das mit einsetzen. In der Kombination ist es eben auch eine Möglichkeit. Und die Frage finde ich auch ganz gut, macht es jetzt Sinn, das nur mal kurzzeitig zu nehmen oder über längere Zeiträume? Wir gehen eher davon aus, dass längere Zeiträume Sinn machen, also auch über mehrere Wochen. In Studien wurden unterschiedliche Längen untersucht, von einigen Tagen bis Wochen. Die Tendenz ist natürlich auch über längere Zeiträume, um das mit aufrechtzuerhalten. Und Dosierungsmengen sind so im Bereich zwischen 1 bis 10 Milligramm, was in den meisten Untersuchungen mit verwendet worden ist. Und die gängigen Präparate haben eigentlich so um die 3 Milligramm. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall versuchen, das mit auszuprobieren und das mit zu unterstützen. Also ist auf jeden Fall spannend. Und jetzt Achtung natürlich, im Vergleich zu kosmetischen Produkten, die das eher in der topischen Anwendung haben, hat man es hier halt enteral und dann wird es aufgenommen und hätte dann dementsprechend den Effekt.
Mhm. Und das nimmt man als Kapsel oder wie
genau.
Wird das?
Okay. Genau. Super. Und es wird dann, wie gesagt, aus einem anderen Lebensmittel gewonnen. Das ist dann meistens mehr davon enthalten und dann muss man so ein bisschen auf den Spermidinanteil schauen. Das heißt, nicht verwundern, es ist eher wahrscheinlich so der Faktor 100, würde ich ungefähr von ausgehen. Das heißt, ich habe eher 300 Milligramm von Weizenkeim enthalten und dann dementsprechend davon 3 Milligramm Spermidin.
Okay. Also Christina, probier's doch gerne mal aus. Du hast gehört, es gibt einige Studien, die durchaus positive Effekte sehen. Vielleicht melde dich gerne auch mal danach bei uns, wenn du mal über einen längeren Zeitraum das probiert hast. Sind wir natürlich auch gespannt, wie das im Einzelfall bei dir funktioniert hat. Hier kommt direkt die nächste Frage, die hat uns per Instagram erreicht. Der Georg schreibt, sehr staccato-mäßig, ich, Mitte 40, möchte jetzt auch 150 Jahre alt werden. Ist es schon zu spät dafür oder habe ich eine reale Chance? Liebe Grüße, Georg. So, Matthias, das schließt ein bisschen an unseren Austausch zu Beginn des Podcasts an. Klar, diese 150 ist ein schönes Ziel und man braucht Ziele und am Ende ist aber eben der Weg das Ziel. Was können wir Georg mitgeben?
Wir geben Georg mit, dass die 150, oder wir geben das natürlich allen mit, die 150 Jahre eher nochmal als prognostischer Wert betrachtet werden soll und eine chronologische Zahl sich anschaut. Was man schon beeinflussen kann, ist das sogenannte biologische Alter. Ich hatte das schon erwähnt. Und das kann man eben über andere Faktoren messen und bestimmen. Das heißt, über verschiedene Biomarker im Blut beispielsweise. Man kann die Telomere messen in ihrer Länge.
Matthias, wenn ich direkt hier einhaken kann, weil da können wir gleich noch die Frage von Pete beantworten, die nämlich sich direkt daran schließt. Pete will nämlich wissen, wo kann ich denn mein biologisches Alter messen lassen? Können wir das direkt mit beantworten?
Können wir mit beantworten. Also es gibt mittlerweile verschiedene Longevity-Zentren, wo man das quasi mit auch gut mit testen kann. Es gibt sicherlich auch verschiedene andere nicht-invasive Messparameter, also das heißt über irgendwelche Tracker beispielsweise eine Aussage zu versuchen, darüber zu treffen. Der entscheidende Faktor ist letztendlich, also gerade wenn es auch um Stressthemen geht, es gibt nicht die eine Messmethode für das biologische Alter. So einfach es ist zu sagen, Felix, geboren 1980. 80, oh mein Gott, 1980, dementsprechend bist du jetzt,
42.
Welches Jahr haben wir nochmal? 42.
Ja, aber ich werde 43.
43.
Das sagt die Logik.
Genau, und das sagt die Uhr und so läuft die Uhr ab und jetzt könnte man eben über verschiedene Biomarker das mitbestimmen. So, das heißt, ich würde mich mal daran orientieren, ein bisschen nach googeln, Leute, die das quasi mit im Test und Testportfolio mit dabei haben, gibt es verschiedene Ausgangswerte, woran sich daran orientiert werden kann. Es gibt nicht den einen Wert, um das mitzubestimmen, weil, wie wir schon in der letzten Folge besprochen hatten, es gibt verschiedene Merkmale von Alterung und diese Alterungsprozesse und die kann ich dann quasi bestimmen und gesamt daraus eine Bewertung mit rausschließen. So, und jetzt zurück zu Georgs Frage auf seine 150. Jetzt verabschieden wir uns von dem chronologischen, gehen zum biologischen und da kann jeder natürlich etwas tun. Also wir wollen das ja auch nochmal im Detail in der nächsten Folge mit besprechen, wo wir drauf eingehen wollen, mehr aus der Theorie kommend, aber welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es? Was kann ich im Bereich Ernährung machen? Was kann ich im Bereich anderer Lebensstilfaktoren machen? Welche Bewegung macht Sinn? Macht es Sinn, extrem viel Kraftsport zu betreiben oder eher Ausdauertraining? Macht es Sinn, bestimmte Trainingseinheiten in bestimmten Zeiten zu absolvieren? Auch über verschiedene Lebensphasen. Und da ist egal, ob jetzt als Erwachsener mit 40, das wäre quasi so diese Einteilung, kann man schon Einfluss darauf nehmen. Und wenn ich natürlich im Vorfeld messe und sich vielleicht herausstellt, Georg ist jetzt chronologisch 40 und ist biologisch vielleicht sogar 50 oder 60, dann kann man das quasi mit umkehren und die Mechanismen sind möglich. Und da gehören Ernährungsaspekte mit dazu, genauso wie Bewegung, Stressmanagement, Spiritualität, Religiosität und viele Faktoren, die wollen wir alle noch drauf eingehen. Aber ja, auf jeden Fall, die reale Chance auf die 150 lassen wir mal so stehen, aber etwas zu verändern, auf jeden Fall, jeder von uns.
Georg, es ist auch mit Mitte 40 nicht zu spät, wir alle,
sogar du.
Ich eingeschlossen, wir können alle noch etwas tun, wir können das Ruder nochmal rumreißen. Ja? Und Matthias hat es gerade schon gesagt, in der kommenden Episode, da wollen wir mit euch so eine Art Gedankenexperiment machen und wollen mal so den perfekten Menschen kreieren, von der Geburt bis zum Tod, wie sollte das Leben aussehen, um die 150 zu erreichen? Und da wird es viele, viele Tipps geben, die jeder von uns im Grunde direkt umsetzen kann. Hier kommt schon direkt die nächste Frage und da freuen wir uns immer besonders, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Das könnt ihr am einfachsten über Instagram, Direct Message, da könnt ihr einfach ins Handy sprechen und uns eine Voice Message schicken. Dirk hat das gemacht. Hier kommt seine Frage.
Liebes Artgerecht-Team, mein Name ist Dirk und ich habe folgende Frage. Und zwar zu dem Enzym Telomerase. Welche artgerechten Nahrungsmittel beinhalten einen hohen Anteil dieses Enzyms? Und würde es über eine normale Nahrungszufuhr ausreichen, genügend Telomerase für den Stopp des Absterbens der Telomere zu sorgen? Und wäre es auch denkbar, über Supplements da noch ein wenig nachzuhelfen? Ich danke euch für eure Antwort.
Ja, Dirk, danke für deine Frage. Matthias, jetzt kommst du.
Guter Punkt. Vielleicht der erste Punkt, weil wir ja auch Enzympräparate haben, hat man immer den Gedanken gehabt, okay, wir können alle Enzyme irgendwie supplementieren. Bei Telomerase geht es nicht um die Supplementierung, aber es geht um die Aktivierung. Von daher stimmt die Frage schon. Das heißt, ich will das nicht hauptsächlich über die Nahrung versuchen mit aufzunehmen, sondern Förderfaktoren mit zu berücksichtigen. Wichtiger aber noch als Ernährung ist vor allen Dingen körperliche Aktivität und vor allen Dingen regelmäßige körperliche Aktivität. Das ist ein Förderfaktor. Aber wie es sich in Studien zeigt, auch bei höheren Intensitäten, also je höher die Intensität und die regelmäßige höhere Aktivität, ist ein wesentlicher Förderfaktor, der zu längeren Telomeren mitführt und damit eine höhere Telomerase-Aktivität hat. Und es gibt in dem Bereich der Lebensstilfaktoren auch Dinge wie Stress und Stressmanagement, Stressregulation, die entscheidend sind für die Telomerlänge, Schlafqualität und Schlaflänge, die sich darauf auswirken. Und auf Mikronährstoffebene, von daher ist die Frage nicht unberechtigt, Vitamin D3 und auch Omega-3-Fettsäuren, die quasi mit einer erhöhten Telomerase-Aktivität in Verbindung gebracht werden. Und das Ganze weitet sich dann quasi nochmal aus, auch andere verschiedene Antioxidantien, ich habe das eben schon mit angesprochen, die man sicherlich in der Nahrung mitfindet, in Obst, Gemüsesorten, Nüssen, Saaten, die quasi auch teilweise nochmal mit dazukommen können, ist dann im indirekten Sinne aufgrund der Antioxidantien mit einer erhöhten Telomerase-Aktivität mit in Verbindung. Ja, ich glaube, dann haben wir schon ein paar gute Eckpunkte mit dabei.
Super. Dirk, danke für deine Nachricht. Wir machen direkt weiter. Die nächste Frage kommt von Finja und sie schreibt, liebes Health Nerds Team, welche Supplemente könnt ihr aus wissenschaftlicher Sicht empfehlen, um länger zu leben? Oder hilft das eher wenig mit den Supplementen? Liebe Grüße, Finja.
Also wir haben ja ein paar Punkte, hatte ich ja gerade eben schon mal einmal mit erwähnt. Also wenn wir über diese typischen Antioxidantien sprechen, das kommt ja nicht ohne Grund. So, das heißt, was sind Antioxidantien? Sie fangen freie Radikale, die entstehen bei Stresssituationen, Entzündungssituationen, körperlichen Belastungssituationen und ähnlichem. Die haben auch teilweise Vorteile, also es geht nicht darum, alle zu beseitigen, aber wenn das natürlich, wenn wir unseren Lebensstil oder bei vielen häufig sich das genauer mal anschaut, dann ist die Belastung an freien Radikalen relativ hoch und dann bieten sich eben Antioxidantien an, um das so quasi abzupuffern. Vitamin C, Vitamin E, so diese typischen gängigen Faktoren. Das heißt nicht, dass ich damit jetzt sofort 10 Jahre jünger werde, aber es sind auf jeden Fall in dem Kontext Supplemente, die mit dazugehören. Und das ist vielleicht auch ein spannender Aspekt, nochmal zu erkennen. Alterung heißt dann letztendlich auch Beeinflussung dieser biologischen Prozesse. Und das heißt, ich fange freie Radikale, indem ich bestimmte Supplemente mitverwende. Ich stoße bestimmte, und jetzt kommen wir eher in diesen adaptogenen Bereich, ich stoße bestimmte Prozesse an, dass wiederum etwas anderes passiert. Wir hatten über Spermidin gesprochen, also im Einsatz beispielsweise, um Autophagieprozesse mit zu beschleunigen, Zellerneuerungsprozesse mit anzustoßen. Aber das Ganze geht weiter. Wir sprechen dann häufig, oder ich hatte es glaube ich auch angesprochen, über Resveratrol. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der typischerweise in Trauben vorkommt oder auch in Rotwein, die quasi diese Gerbstoffe, die mit enthalten sind und die mit als Aktivator dafür dienen, um ebenfalls die neuen Mitochondrien, also die neuen Kraftwerke der Zellen mitzubilden und hat dann dementsprechend auch antioxidative Eigenschaften. Und diese ganze Gruppe dieser Adaptogene sind sehr spannend in dem Bereich. Dazu zählt dann logischerweise Kurkumin auf jeden Fall oder Ashwagandha. Kurkumin immer im Kontext, wenn wir über Entzündungen, chronische Entzündungsprozesse sprechen, wo es gerne mit eingesetzt wird. Ashwagandha, wenn wir über Stressregulation sprechen. Und da merkt ihr wieder, ich komme auf grundlegende Mechanismen zurück, die dauerhaft aktiv sind oder problematisch sind und dann einen Einfluss auch auf die Beschleunigung der Alterungsprozesse mitnehmen werden. Und genau, in dem Bereich bewegen wir uns und nicht zu vergessen sind aber auch andere Mikronährstoffe, wie bei uns schon häufig erwähnt, Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, interessant in dem Kontext. Warum? Und das ist, glaube ich, auch immer wieder, um das nochmal mit zu drehen. Es geht dann natürlich nicht nur um Alterungsprozesse aufzuhalten, sondern die Mechanismen zu stoppen, die im Umkehrschluss wieder zu dem führt, was beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind letztendlich bezogen auf die Lebensspanne lebensverkürzend, weil die Erkrankung so stark voranschreitend ist, dass sie das Leben verkürzen wird. Und auch hier haben Omega-3-Fettsäuren natürlich Einfluss auf Entzündungsprozesse. Vitamin D ist ein wichtiger Mikronährstoff, der in dem Kontext auch mitzunennen ist. Und so haben wir eine relativ lange Palette. Und ja, man sollte das auf jeden Fall mit einsetzen und integrieren. Und ich werde auch versuchen, eine Art Protokoll mitzugeben oder an welche Punkte, in welchen Lebensphasen man mitdenken sollte, was man quasi vielleicht auch nochmal in bestimmten Phasen testen sollte. Dann zu supplementieren, dann in den Alltag auch chronisch mit einzubauen, also wirklich längerfristig, nicht nur immer als Kur zu denken oder ich habe das mal genommen, aber es hat gar nichts gebracht. Es geht dann schon um längerfristige Einnahme. Aber das quasi mit einzubauen, gepaart mit anderen Lebensstilfaktoren, wird auf jeden Fall Einfluss darauf nehmen.
Wenn du ein einziges Produkt aus der artgerecht Supplementpalette rauspicken müsstest, was du deinem besten Freund empfehlen würdest, um sein Leben zu verlängern. Was wäre das?
Also im Kontext auf unsere Produktpalette geschaut, würde ich am ehesten auf Manavareka gehen, so heißt es aktuell, also die Kombination aus Kurkumin, Ingwer, Safran, weil wir da quasi genau auf diese grundlegenden Wirkmechanismen Einfluss nehmen können, Entzündungsregulation und ähnliches und dementsprechend im Umkehrschluss auch einen Einfluss darauf nehmen können. Heißt jetzt nicht, dass ich das nur nehmen würde, sondern ich würde es natürlich mit anderen Dingen kombinieren. Wenn wir weiterdenken, müssen wir natürlich verstehen, dass auch hier Entzündungsprozesse sich systemisch auswirken können und das nicht nur mit einem Produkt getan ist. So, das heißt, ich bewege mich dann gerne wieder in diese Programmrichtung und würde natürlich immer das Thema Reset-Programm auch mitnehmen, weil auch in dem Kontext es natürlich entscheidend ist, dass der Darm regenerieren kann, Immunsystem reguliert werden kann, Mikrobiom ausgeglichen ist und wir werden sehen, auch hier haben wir einen gewissen Einfluss tendenziell darauf, der zumindest indirekt Einfluss auf Langlebigkeit nehmen kann.
So, Matthias, also hier ist wieder geballte Wissenschaftspower und wir sind eigentlich schon über der Zeit hier bei der Sprechstunde. Wir haben ja euch das Versprechen gegeben, dass wir immer kurz und auf den Punkt schnell hier die wichtigsten Fragen beantworten. Eine Frage habe ich aber noch zum Schluss, bitte eine kurze, knappe Antwort. Jenny hat uns geschrieben, wie hängen Alterung und Gesundheit zusammen? Heißt Gesundheit immer langes Leben und Krankheit schnelles Altern?
Und darauf willst du eine schnelle Antwort haben. Ich hatte einen Punkt in der Hauptepisode dazu erwähnt, nämlich, dass sowohl Alterung als auch Gesundheit nicht etwas ist, was von der Evolution so vorgesehen ist. Ne? Der treibende Faktor ist Reproduktion und danach richtet sich das Ganze aus. Die Kopplung und diese Verbindung zwischen Gesundheit und Alter entsteht ja sehr schnell. Wir machen das ja selbst damit auf, indem wir sagen, lange gesund sein und alt werden. So, das ist ja quasi eine Zielsetzung mit dabei. Und eigentlich auch das, was ich gerade mit erwähnt hat, die Prozesse, wenn wir von chronischer Entzündung sprechen, einem Immunsystem, das nicht richtig funktioniert, andere biologische Prozesse, die angestoßen werden durch Bewegungsmangel, durch Überernährung, durch Fehlernährung, genau das ist ja letztendlich das, was auf der einen Seite Alterungsprozesse beschleunigt und unter Umständen auch zur Krankheit führt. Und das, was ich eben schon mit gesagt habe, Krankheiten, die entstehen, aus welchen Gründen dann auch immer. Es gibt immer sicherlich einen Lebensstilfaktor mit dabei, es gibt immer auch eine genetische Komponente mit dabei und es gibt Umweltfaktoren, die mit hinzukommen, die man selbst vielleicht nicht mit beeinflussen kann, aber so ist dann letztendlich das Setup, dass unter Umständen eine Krankheit mit entsteht, die kann dementsprechend auch lebensverkürzend sein. Und dementsprechend gibt es schon einen engen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Alterung, weil wir über ähnliche Prozesse natürlich auf der einen Seite dabei sprechen und mit auch ähnlichen Faktoren Einfluss darauf nehmen können. Also wir werden sehen, wenn wir über Ernährung sprechen, dann werden wir auch über intermittierende Fasten und unter Umständen sogar eine Kalorienrestriktion sprechen, die längerfristig aufgehalten wird, weil wir wissen, es hat einen Einfluss auf die Langlebigkeit. Und dementsprechend auch im Umkehrschluss auf unseren Stoffwechsel und damit, dass bestimmte Erkrankungen vielleicht nicht entstehen, wie nochmal an den Haupttodesursachen angeknüpft, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Dinge, die damit in Verbindung stehen. Und von daher, ja, es hängt miteinander zusammen, aber es gibt keinen ultimativen Zusammenhang, dass das eine das andere unbedingt bedingt.
So, Matthias. Alles hat ein Ende, nur die bekannte Wurst, und wenn es eine vegane ist, hat zwei. Es war wieder sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, dass du uns in deinen Kopf hast reingucken lassen und deine schlauen Gedanken mit uns geteilt hast. Leute, an euch alle unser großer, wirklich aufrichtiger Dank, dass ihr so aktiv mitmacht, denn davon lebt dieser Podcast. Wir sind eine Community und wir interagieren miteinander. Wir freuen uns über jede Frage, über jedes Lob, über jede Kritik, die reinkommt. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Health Nerds Folge, dann wie gesagt mit unserem Gedankenexperiment der perfekte Mensch für ein langes 150 Jahre dauerndes Leben. Freuen wir uns schon sehr drauf. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Ein All Ears on You Original Podcast.